Einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde das großartig. Ihr seid eine der kleinsten Regionen bei uns im Bund und habt mit die höchste Zuhörerzahl. Also ich finde, irgendwas muss die Regionalleitung hier richtig machen, oder? Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird es sein. Sonst wären nicht so viele Leute da, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute da sind, weil gute Gastredner da sind. Das hilft, 10% drauf zu bekommen. Aber Leute sind da, weil sie merken, hey, ich kann was mitnehmen. Ich kann was absaugen für meine Gemeinde. Und ich finde das großartig, weil ich glaube, in unserem Bund geht etwas. Ich habe gerade letzte Woche die aktuelle BFP-Statistik gelesen und ich war total begeistert. Wisst ihr das? In jeder Woche sich über 90.000 Menschen in BFP-Kirchen versammeln. Das ist der absolute Hammer. Das reicht noch lange nicht aus, aber das ist schon besser als vor ein paar Jahren. Und im letzten Jahr haben wir annähernd 3.900 Menschen in unseren Gemeinden getauft. So, vor 2 Jahren bei der letzten Zählung waren es 2.500. Und vor 6 Jahren waren es 1.600. Nee, das ist nicht so, aber... So, ich sag euch was, das Beste kommt noch. Ganz, ganz, ganz sicher. Und ich bin richtig begeistert darüber. Ich danke euch als Regionalleitung, dass ich um 11 Uhr verschwinden darf. Nicht, weil ich keine Lust habe, da zu bleiben, sondern meine Tochter aus der Schweiz und mein potenzieller Schwiegersohn kommen das Wochenende. Ich bin morgen den ganzen Sonntag unterwegs. Ich bin heute Morgen unterwegs. Wenn ich das gesamte Wochenende weg bin, dann setze ich eine Priorität, die familienschädlich ist. Und so haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Ich darf anfangen und Pastor Christian macht dort weiter und ich freue mich mit ihm zusammen, das erste Mal außerhalb der Gemeinde auf so einer Leiterkonferenz zu sein. Und ich bin ganz sicher, dass Christian ist aus meiner Sicht einer der besten Leitertrainer, die wir im ganzen Land haben. Und ich bin so happy, dass wir ihn in der Kirche haben, weil er bringt großartige Leute an den Start. 1 Million Praktikanten wollen zu uns kommen. Nicht nur, weil wir eine große Gemeinde sind, sondern weil wir einen genialen Trainer haben. Und ich bin sicher, dass du richtig viel mitnehmen wirst von dem, was er sagen wird. Ich habe diese Woche auch den Stern gelesen. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Das ist die schlechte Nachricht. Sonntags ist Gott in Wuppertal. Heute ist er vielleicht hier, aber ab morgen bist du auf dem B-Platz. Weil der Stern hat immer recht, oder? Aber die gute Nachricht ist, während Pastor Holthüß spricht, fährt der Heilige Geist in die Leiber der Gläubigen. So, von daher hast du heute eine gute Chance, was mitzunehmen, weil der Stern hat immer recht. Und sobald die Kollekte anfängt, werde ich nochmal mit geballter Faust reinrufen, Mammon! Und dann kommen die Tausende. Mein Sohn hat sich weggeschmissen, als er das gelesen hat. Wir haben eine Menge Spaß als Familie gehabt und freuen uns, dass der Stern anfängt, über Gemeinden zu berichten, weil der ursprüngliche Artikel hieß, die Rückkehr der Götter. Was auch immer gemeint war. Anyway, glaubt nicht allzu viel davon, was da drin steht. Ich möchte mit euch starten. Die ersten 14 Minuten möchte ich ein paar Dinge wiederholen, die ich letzte Woche bei uns auf der Leitervorkonferenz, unserer Credo-Konferenz gesagt habe. So für alle, die da waren, die ersten 14 Minuten sind eine Doppelung. Du kannst noch ein paar E-Mails beantworten. Ab dann gehen wir tiefer rein, weil ich finde das so wichtig, die Grundlage dessen zu verstehen, wie wir ein Dreamteam verstehen. Und wir sind ja nicht die Perfekten, wir sind ja nicht die, die sagen, nur wenn du so machst, dann ist es richtig. Ich glaube, da gibt es ein breites Spektrum. Und hab einfach im Kopf, wir kommen heute von dem, wie wir das verstehen, wie wir versuchen, das umzusetzen. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in ein paar Beispiele aus der Sportwelt. Das ist immer umstritten bei uns. 80% unserer Gemeinde liebt es, wenn ich über Fußball spreche. Alle Nicht-Christen, die in die Gemeinde reinkommen, lieben das, wenn ich über Fußball spreche, weil das ist ihre Welt. Aber ich habe 10% von Christen in der Gemeinde, die hassen das, die beten dafür, dass ich andere Beispiele nehme. Aber die Bibel macht uns ja deutlich, wir sollen authentisch sein. Also ich kann ja nicht sagen, als ich neulich häkeln war, dann hatte ich das Gefühl, dass Gott uns wie so ein Netz zusammenwebt. In der Welt lebe ich ja nicht. Also ich komme aus dieser Welt, weil ich glaube, dass manche Wahrheiten so deutlich sind. Also wenn du dich ärgerst über Fußball, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit weiblich und schon länger gläubig. Dann ist das nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber die Beispiele kannst du verstehen, weil die Bibel macht uns deutlich, auch Paulus, 1. Korinther 9, 24, etc., 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 benutzt Beispiele aus der Sportwelt, weil das alle im Kopf hatten, um damit Evangelium deutlich zu machen. Und ich fange mal ganz kurz damit an. Der beste Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan, hat einmal gesagt, Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork gewinnt Meisterschaften. So, und das habe ich behalten. Das heißt, wenn wir über ein Dreamteam sprechen, dann sprechen wir nicht von lauter talentierten Leuten oder einem mega talentierten Menschen, sondern wir sprechen von Teamwork mit dem Ziel, Meisterschaften zu gewinnen. Bei der letzten Fußballweltmeisterschaft, ich bitte euch, denkt nochmal daran, wir sind Weltmeister. Wir haben, Pastor Harry, Entschuldigung, wir haben 7-1 im Halbfinale gegen Brasilien gewonnen. Ich möchte einfach, dass wir diese historischen Dinge nicht vergessen. Wir sind Weltmeister. Das ist ganz wichtig. Wer weiß, wie lange wir das noch sagen können. Und einer soll nach der Weltmeisterschaft gesagt haben, ein Satz, den ich mir 10-mal innerlich fett unterstrichen habe. Brasilien hat Neymar, ein Superstar. Argentinien hat Messi, vielleicht den besten Fußballer der Welt. Und Deutschland hat eine Mannschaft. So, und damit hat er nicht gesagt, ja, weißt du, Deutschland, das waren lauter No-Names und die konnten auch alle nichts. Aber dann irgendwie haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir mal das Beste aus unserer nicht vorhandenen Möglichkeit. Nein, wir haben einen Bastian Schweinsteiger gehabt, der sich bis zur letzten Sekunde zerrissen hat. Wir haben den besten Torwart der Welt. Wir haben mit Miroslav Klose den Mann gehabt, der am meisten Tore überhaupt bei Fußball-Weltmeisterschaften geschossen hat. Nein, 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 das waren schon alles Stars. Das waren schon alles Weltklasse-Fußballer. Aber der Unterschied ist, und deswegen heißen wir auch die Mannschaft, bei uns geht es um die Mannschaft und um das Ziel. Es geht nicht um den einzelnen Spieler. Es geht nicht um den Selbstdarsteller. So, wenn ich das übertrage, ist, ich träume von weltmeisterlichen Gemeinden. Und weltmeisterliche Gemeinden sind lebensspendende Gemeinden. Weltmeisterliche Gemeinden sind die, die ständig Rettungsboote unterwegs haben, wo ständig Menschen, sag ich mal, ins Schiff gebracht werden, wo ständig Leute aufgepäppelt werden, weil sie Jesus kennenlernen, weil sie ein neues Leben bekommen. Und während die einen, die aufpäppeln, die gerade gerettet worden sind, sind die anderen schon wieder draußen und bringen andere wieder rein. Das sind für mich weltmeisterliche Gemeinden. Und wenn wir dahin wollen, dann können wir noch Folgendes von dem Weltmeister lernen. Philipp Lahm macht heute Nachmittag sein letztes Spiel. Er hat vor der WM und zum Teil während der WM wollte er unbedingt im Mittelfeld spielen. Und er ist der Kapitän. Und wenn du da bist, wo Lahm ist, dann kannst du dem Trainer auch schon mal sagen, wo du gerne spielen möchtest. Das hat eine Auswirkung. Und nach dem Spiel gegen Algerien, das war ein grottenschlechtes Spiel, das war das Spiel, wo Per Mertesacker eine Eistonne danach stand. Nach dem Spiel gegen Algerien geht er in die ungeliebte Rolle als rechter Verteidiger zurück, obwohl er viel lieber im Mittelfeld spielt, aus einem Grund, um der Mannschaft willen. Benedikt Höwedes ist gelernter Innenverteidiger. Als Innenverteidiger bist du groß und kopfballstark. Und er geht auf die Außenverteidigerrolle mit seiner Größe, wo er schlaksig aussieht, wo man ihn relativ leicht überdribbeln kann, einfach weil keiner da war. Per Mertesacker, ständig Stammspieler, verliert nach dem Achtelfinalspiel gegen Algerien, verliert seinen Stammplatz. Und ich habe ihn beobachtet bei der Bank. Er war auf der Bank der Erste, der das komplette Team supportet hat, nach vorne gepusht hat, obwohl man ihn doch rausgesetzt hat, obwohl er jetzt doch eigentlich mit der Presse sprechen sollte, dass er total enttäuscht ist, dass er das gar nicht verstehen kann, dass er nicht weiß, warum behandelt man ihn so, er hat doch so gut gespielt. Das Ganze war eine Taktikumstellung. Er saß nicht auf der Bank, weil er schlecht gespielt hat. Er saß auf der Bank, weil der Bundestrainer eine neue Taktik gewählt hat. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich kann von diesen Leuten so viel lernen. Und das müssen wir im Kopf haben. Freunde, wenn wir ein Dreamteam bauen wollen, dann bauen wir kein Dreamteam um des Dreamteams willen. Wir bauen ein Dreamteam, weil wir Weltmeister werden wollen. Wir bauen ein Dreamteam, weil wir ein Ziel haben, das ist größer als wir selber. Das ist größer als unsere Berufung. Das ist größer als unsere Vorlieben. Das ist größer als ich, mir, meiner, mir, mich. Herr, segne uns vier. Oder so ähnlich. Das mal irgendwo gehört von älteren Freunden, sondern wir tun all das. Das Ziel ist, dass die Gemeinde von Jesus ohne Ende wächst und nach vorne geht. Und das müssen wir uns merken, wenn du ein Dreamteam bauen willst, dann hat das damit zu tun, dass es erstmal nicht um dich geht. Es geht erstmal nicht um dich. Es gibt keinen Star, es gibt nur eine DNA. Der Star ist die Mannschaft, das sagte mal Bertie Fuchs. Und damit sage ich nicht, wir sind alle gleichgeschaltet. Damit sage ich nicht, wir haben eine demokratische Leiterschaft. Wenn du das hörst, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Star ist die Mannschaft. Übrigens bei der aktuellen BFP-Statistik hat der Generalsekretär, der ja selber an keiner, doch er ist in der Gemeinde, aber leitet keine Gemeinde, sagt er, mir ist aufgefallen, wir wachsen nicht mehr nur dadurch, dass Leute dazukommen, sondern wir wachsen inzwischen dadurch, dass Gemeinden überdurchschnittlich wachsen. Und er sagte, überall, wo ein überdurchschnittliches Wachstum ist, ist eine starke Leiterschaft. Das ist seine Beobachtung, das ist nicht seine Theologie, das ist seine Beobachtung. Also sag mir nicht, Team heißt, wir wachsen nicht, wir gehen nicht nach vorne, aber wir haben uns alle lieb und keiner fühlt sich unterdrückt und alle sind gleich. Das ist nicht Team, das ist in der Regel harmlos. Das ist Olympia, dabei sein ist alles. Aber wir sind bei der Weltmeisterschaft, wir wollen nicht nur dabei sein, wir wollen, dass Tausende und Abertausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Darum geht Dream Team. Es geht um die Sache willen und so viele Leute sagen, ja, weißt du, ach, Dream Team und Leiterschaft und was wollt ihr denn alle? Und das sind fast alles Leute, wo sich fast nichts bewegt. Und denke ich, nee, lass uns Beweger sein. Großartiger Artikel von Pastor Lothar Kraus, auch auf dem Leiterblog. Lass uns Beweger sein. Und weißt du was? Wenn wir zusammen sind, bewegen wir zigmal mehr, als was jeder Einzelne jemals in seinem Leben bewegen könnte. So, wenn du in das Leben von des Apostel Paulus guckst, stellst du fest, von den 100 Mitarbeitern, die im Neuen Testament genannt werden, sind allein 38 davon Mitarbeiter des Apostel Paulus. Wenn man das mal zusammenzählt, der zählt 38 Mitarbeiter auf, die in seinem Dreamteam unterwegs waren. Und wenn du da hineinguckst, wie haben die sich entwickelt, er holt einen jungen Mann namens Timotheus in sein Team. No name, junger Mann, nette Mama, nette Oma, rein in sein Team und später wird aus Timotheus ein Apostel. So, sein Ziel war nicht, Timotheus, dein Job ist, du trägst für immer hier meine Bibel und bringst mir ein Wasser und das ist das Maximum dessen, sondern du kommst in mein Team und ja, du bringst mir auch mal das mit und meinen Mantel und wie auch immer, aber am Ende des Prozesses ist der Mann ein Apostel. Und da siehst du, Paulus ging es nicht darum, sein Dreamteam zu bauen, damit er ein paar Leute hat, die ihn supporten und die für ihn irgendwas buchen oder wie auch immer, sondern sein Dreamteam war, hey, ich nehme dich mit rein und du fängst an als Diener, niemand fängt oben an. Wenn du nicht als Diener anfängst, landest du nie irgendwo anders. Du fängst an als Diener, aber ich lege alles rein, was ich habe und der Mann endet als Apostel. So, und das zeigt dieser Spirit, weil es ging Paulus nicht um Paulus Ministries, es ging Paulus darum, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Und da hat er alles reingelegt. Gehe ich nochmal zurück zu Bayern München. Ich mag das gar nicht sagen. Ich habe mir abgewöhnt als Christ, schlechte Wörter zu sagen, aber ich sag's jetzt mal, Bayern München. Es fühlt sich auch fies an, oder so. Bayern, München. Okay, aber nehmen wir das weg, das ist seelisch, das nehmen wir das weg. Hast du dich manchmal gefragt, warum bei Bayern München Spieler sind, die in jeder anderen Mannschaft in Deutschland Kapitän wären, Führungsspieler, wie auch immer, und sie spielen für Bayern München, anstatt immer zu spielen, Kapitän zu sein, der Superstar zu sein. Sie spielen für Bayern München, sitzen jede zweite oder dritte Woche auf der Bank, jede vierte Woche auf der Tribüne. Warum machen sie das? Und die Antwort ist ganz einfach. Bei Bayern München holst du Titel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Therapeut, Exorzist oder... Okay. Buße wäre auch immer ein erster Schritt zum Segen. Warum machen sie das? Weil sie holen Titel. Und so noch einmal, ein Dreamteam zu bauen heißt, du bringst die besten Leute zusammen, du bildest aus, damit es das beste Team überhaupt wird. Und das Ziel ist, Titel zu holen. Deswegen, ich habe großartige Prediger in der Gemeinde, die würden in jeder anderen Gemeinde fast jeden Sonntag predigen. Bei uns predigen sie relativ selten. Und warum halten sie das aus? Weil sie einen Titel gewinnen wollen. Sie könnten das. Sie haben das Potenzial. Und ich sage mal, fast überall würde das so sein. Aber so schnell können wir gar nicht Standorte bauen, damit jeder eine Möglichkeit hat, da am Start zu sein. Und sie sind trotzdem am Start, weil es geht um den Titel. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Es geht darum, dass wir dieses gemeinsame Ziel haben. So, das ist basic, um das zu verstehen. Und dann gehe ich mal ein bisschen weiter. Ein Dreamteam zu bauen, Baustein Nummer 1, ist für mich folgendes. Die Vision und die Kultur ist nicht verhandelbar. Wenn ein mega guter Leiter zu uns kommen würde und er würde sagen, wow, ich habe eine mega Kapazität, ich habe alles Mögliche drauf, aber sagt, können wir mal hier an der Vision an einer Gemeinde schrauben, das ist nicht meins, dann würde ich diesen mega guten Leiter lieber draußen lassen und er findet einen anderen Platz, wo er seine gute Leiterschaft ausüben kann, weil wir sind ja nicht das Maximum dessen, was Gott in seinem Reich hat. Gottes Reich ist breit, Gottes Reich ist bunt und das meine ich ganz ehrlich, das meine ich nicht polemisch, nicht bei uns, weil ich will dir etwas sagen, ich stelle fest, dass Jesus hat kein homogenes Team gehabt. Weil ich finde homogene Teams in der Regel am einfachsten zu handeln. Ich sage es jetzt mal mit meiner Männerwelt. Alle lieben blöde Witze. Alle mögen chauvinistische Witze. Warum macht man das in Männerkreisen? Weil wir alle so starke Frauen haben. Wenn sie das hören, hauen die uns einen drauf. Also machen wir das, wenn wir alleine sind. Ich liebe Ironie. Ich liebe es, über dumme Sachen zu lachen, wo andere, die einen höheren IQ haben als ich, denken, ja. Ich würde grundsätzlich am liebsten nur Leute dazu rufen, die so sind wie ich. Aber Jesus macht das nie so, wie ich das total gerne hätte. Weil er ruft einen Thomas in sein Team. Thomas ist für mich der Inbegriff des Zweiflers. Des Bremsers. Jesus sagt einmal, hey, wir gehen los und wir werden Lazarus von den Toten auferwecken. Eines der Höhepunkte im Dienst von Jesus, weißt du? Was sagt Jesus? Totenauferweckung ist jetzt dran und danach Party und ein Riesenzeugnis. Und was sagt Thomas? Nun lasst uns denn mit ihm gehen und sterben. Muss man reinziehen. Jesus spricht von einer öffentlichen Totenauferweckung, der ist 4 Tage tot, der riesen Menschenmenge wird da sein, das wird sich überall rumsprechen, Totenauferweckung, yeah! Und Thomas sagt, so lasst uns denn nur mit ihm hingehen und sterben. Weil beim letzten Mal, als Jesus da in der Nähe war, da gab es ein bisschen Ärger und Thomas als Melancholiker, das Glas ist immer halb voll. Letztes Mal gab es Ärger, das wird sich bestimmt steigern, Ärger steigert sich immer, jetzt werde ich sterben. Aber großartiger Typ. Er war bereit zu sterben, aber es war gar keine Zeit zu sterben. So, den hätte ich nicht genommen. Der hat immer alles bezweifelt. Petrus hätte ich auch nicht genommen. Immer eine große Klappe. Herr, das geschehe dir nur nicht. Satan weiche hinter mich. Jesus, wenn dich alle verleugnen. Wen meint er wohl mit alle? Das waren die Buddies, die um ihn rumstanden. Herr, wenn dich alle verleugnen hier. Ach, sagen wir es mal so. Jesus, wenn die dich alle verleugnen, ich nicht. Denke ich, boah, hast du es mal ein bisschen kleiner, Alter. Meine Güte, musst du immer eine große Klappe haben auf dem Berg der Verklärung. Jesus ist da, Mose ist da, Elia ist da, die Herrlichkeit Gottes ist da. Also XXL Glory. Das ist der Moment, da betest du, da dankst du Gott, dass du dabei sein darfst, hoffst, dass du ein Selfie machen kannst. Und was sagt er? Ich habe eine irre Idee. Lass uns mal ein paar Hütten bauen. Ey, Mann, den hätte ich nicht reingenommen. Jesus holt die alle rein und Jesus baut ein Dreamteam mit ihnen. Und jetzt kommt das, was ich meine. Was sie zusammengehalten hat, ist nicht ihr Lieblingsverein, nicht ihr Geschlecht, nicht ihre guten Ideen, nicht ihr Temperament, wie auch immer. Was sie zusammengehalten hat, ist Folgendes. als Jesus wegging, sagt er, Jungs, hier kommt der finale, der letzte Auftrag. Das ist jetzt nicht dein Auftrag, das ist euer Auftrag. Ihr sorgt jetzt dafür, ihr geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium jedem lebenden Menschen. Und dann... Und dann haben die überlegt, sag mal, wie sollen wir das noch machen? Erstens Kraft, Heiliger Geist. Und zweitens, hey, ab jetzt haben wir alle einen gemeinsamen Traum. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Und wir können das nicht alleine machen, sondern das, was wir tun können, das machen wir ab jetzt zusammen. Ab jetzt zählt nicht mehr, ob du Melancholiker bist und ob du immer happy bist oder ob du mal schlechte Tage hast, ob du das magst oder das magst oder das magst, sondern ab jetzt zählt, wir gemeinsam haben von Jesus einen verpflichtenden Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkünden bis an die Enden der Erde. Und sie haben bis auf Johannes alle mit ihrem Leben dafür bezahlt. So tief war dieser Auftrag verankert. Das ist meine allererste These. Du kannst kein Dreamteam bauen, wenn du nicht einen gemeinsamen Traum hast. Nehmen wir mal ein Beispiel, Pastor Bob Stübner. Pastor Bob Stübner erzählt, wenn er einen guten Tag hat, Akademikerwitze. Akademikerwitze, die würden wir noch kriegen. Physikerwitze. Und wir fragen Bob, sag uns Bescheid, wann wir lachen sollen. Wir wissen es nicht. Und er schmeißt sich weg. Christian und ich haben eine Form von Witzen, die versteht Bob überhaupt nicht. Aber wir gucken uns nur an und wir wissen, boah, und Bob denkt, was haben die? Was ist mein Lieblingsessen? Nächstes Jahr sind Pastor Christian und ich in Brasilien, Rio Grande do Sul, und was werden wir essen? Churrasco, bis wir umfallen. So ein Hammer, oder? Wie kann man leben ohne Churrasco? Harry, jetzt, das ist der Moment, Amen zu sagen. Danke. Bob ist Vegetarier. Wir lieben Fußball. Bob hasst Fußball. Letztens hat er uns eine Nachricht aus dem Stadion geschickt, aus Dortmund. VIP-Lounge, da ist das Essen großartig, das Stadion ist großartig, die Stimmung ist großartig. Und Bob schreibt uns eine Nachricht, ich bin im Stadion, Mann, ist das langweilig. Ich denke, gib mir das Ticket, Baby! Ich kann es genießen! Ich leide nicht! Der Mann ist so anders, aber sowas von anders. Nein, noch anders, ha. Obwohl ich das gar nicht sagen kann. Der Mann ist abgespaced. Der hat ein IQ von, weiß ich nicht, 164. Ach Quatsch, noch da drüber. Wir würden im Leben nie gemeinsam was machen. Aber weißt du was? Weißt du was? Ich würde Pastor Bob mein Leben anvertrauen. Und das meine ich genauso, wie ich sage, ich würde ihm mein Leben anvertrauen, weil ich weiß, was uns zusammenbindet, sind nicht Hobbys und Charakter und Sport und wie auch immer. Was uns zusammenbindet, ist ein gemeinsamer Traum. Nimm den gemeinsamen Traum weg und wir werden bald kabbeln. Und meine erste Frage an dein Dreamteam und vor allem an dich ist, lebt ihr einen gemeinsamen Traum? Und der Traum muss größer sein als die individuelle Berufung. Nein, so. Meine individuelle Berufung dient dem großen Traum der Gemeinde. Ich bin nicht dazu da, um meine Selbstverwirklichung zu leben. Ich bin dazu da, um meine Begabung, sage ich es charismatisch, meine Salbung, mein Potenzial, meine Fähigkeiten in den Dienst des gemeinsamen Traums zu stellen. Nur wenn wir das zusammentun, werden wir Weltmeister. Sobald ich auf die Ego-Schiene komme, dann nützen mir die besten Spieler nichts mehr, dann verlieren wir. So, und das ist für mich der größte Knackpunkt. Nimm das weg, dann sind wir nur noch auf einer menschlichen Ebene zusammen. So, sorge dafür, dass das, was euch zusammenbindet, größer ist als das, was ihr selber seid. Und das ist das übergeordnete Ziel, Menschen in Kontakt mit Jesus Christus zu bringen. Darum geht's. That's all about. So, und wenn jemand eine andere Vision hat, kann er das machen, aber nicht bei uns. Dann darf er das machen, aber nicht bei uns. Er sagt, könnt ihr das noch hinzunehmen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Weil das ist unser Traum, das ist unsere Vision. heißt das, dass wenn andere das anders machen als wir, dass sie das falsch machen? Überhaupt nicht. Wir zum Beispiel träumen von Multisite. Wir sind im Moment nicht so drauf, dass wir denken, ach, wir stellen einen Tempel für 2000 Leute hin. Wäre das falsch? Überhaupt nicht. Aber unsere Idee ist mehr, mehrere Standorte ganz um Wuppertal drum zuzuhaben und so weiter und so fort. Und vielleicht wird dann auch mal der Tag kommen, wo ein Standort sowas Großes braucht. Aber im Moment ist das nicht unser Traum. Und wenn andere sagen, aber das wäre mein Traum, dann ist das großartig, aber nicht bei uns. Nicht polarisierend. Das ist unverhandelbar. Baustein Nummer 2 ist Vertrauen. Vertrauen wird erworben, nicht geschenkt. Jeder Leiter sollte Vorschussvertrauen bekommen. Ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip. Vorschussvertrauen. Wir wollen Leiter ehren. Wir wollen sie wertschätzen. Wir nehmen das Beste an. Vorschussvertrauen sollte jeder Mensch bekommen. Aber langfristiges Vertrauen wird nicht geschenkt. Es wird erworben. Nehme ich noch mal ein Beispiel aus der Fußballwelt. Verzeiht mir bitte. Vor einigen Wochen hat Markus Hörwig, wer ist das? Das ist der ehemalige Pressesprecher von Bayern München, ein Interview gegeben. Das habe ich gelesen und ich habe seine Kernsätze fotografiert. Und ihr wisst, ich mag nicht Bayern München. Also das heißt schon was, wenn ich das fotografiere. Und ich fand das total interessant, weil der war über Jahre an der besten deutschen Mannschaft intensiv dran, mit all ihren Schwingungen und Herausforderungen und zwischenmenschlichen Sachen. Und er sagte Folgendes. Pep Guardiola, der vorherige Trainer von Bayern München, ist 2 Klassen besser als jeder andere Trainer, den Bayern jemals hatte. Das ist ein Statement, oder? Der ist nicht eine Klasse besser, der ist nicht auf Augenhöhe, der ist 2 Klassen besser. Ein Taktikfuchs, ein Genie, ein Schachspieler des Fußballs. Und dann sagt er, aber die Menschen sind nicht für ihn durchs Feuer gegangen. Obwohl er 2 Klassen besser war als jeder andere, den sie jemals hatten. Und dann sagt er, für Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld, das sind übrigens die 2 Trainer, mit denen Bayern München jeweils einen Champions-League-Titel gewonnen hat, die waren 2 Klassen schlechter. Also schlecht heißt nicht schlecht. Schlechter. Aber die Mannschaft ist für ihren Trainer durchs Feuer gegangen. Und er sagt, und dadurch war der Erfolg möglich. Das meine ich mit Vertrauen. Der eine ist der beste Trainer vielleicht der Welt. Aber wenn es darum geht, die letzte Meile für diesen Coach zu geben, naja. Und der andere ist nicht der beste Trainer der Welt. Aber für den würde ich nicht nur mein letztes Hemd geben, sondern ich werde nochmal alles zusammenreißen in der letzten Minute. Ich werde ihn supporten, ich werde ihm nicht in den Rücken fallen, ich werde ihm alles geben. Weißt du, was der Unterschied ist? Ist Vertrauen. Der eine ist ein Genie, aber ich vertraue ihm nicht. Und der andere ist kein Genie, das ist ein normaler Trainer, aber ein guter Trainer. Aber ich vertraue ihm und ich gebe das Beste für ihn. So, und deswegen möchte ich dir Folgendes sagen. Vertrauen in einem Team ist der Klebstoff, der das Team zusammenhält. Und um echtes Vertrauen zu bekommen, brauchst du ein paar Substanzen, die unerlässlich sind. Substanz Nummer eins, ist Leidenschaft. Wenn du über Jesus Christus redest und über die Mission, die er für seine Gemeinde hat, ist das für dich ein Terminus technicus oder ist es deine Leidenschaft? Was Menschen inspiriert, ist nicht besser wissen, gut sagen, gut erklären, grammatisch korrekt sein, ich hätte keine Chance. Seitdem ich Kind bin, kriege ich als und wie durcheinander. Jetzt bin ich 46 Jahre, ich habe es aufgegeben. Aber ich will dir was sagen, ob ich nun das richtig sage oder nicht, deswegen wird mir nicht ein Mensch mehr oder weniger folgen. Mein Kapital ist meine Leidenschaft und nicht mein Können. Und ja, ich will Können haben. Also meine Güte, kein Pastor kann eine Gemeinde leiten, wenn er nicht auch was kann. Aber das, was Leute inspiriert, ist Leidenschaft. Ist nicht in erster Linie Können. So, Leidenschaft ist etwas, das du, sagen wir es mal so, du merkst, wenn es da ist, du kannst es nicht richtig benennen. Und wenn es nicht da ist, merkst du es auch. Du kannst es nicht richtig benennen. Die richtigen Lieder, die richtigen Gesten, die richtige Theologie, die richtigen Richtigkeiten. Und du denkst, Und jetzt weißt du gar nicht, was ist falsch. Nichts war falsch. Es war alles richtig. Aber was fehlt, ist Leidenschaft. Leidenschaft ist das, was ein Team groß macht. Loyalität ist das, was ein Team zusammenhält. Weil mach dir nichts vor, jedes Team hat zwischenmenschliche Herausforderungen. Heirate und du wirst merken, Männer sind wirklich anders als Frauen. Ich sag's mal als Ostfriese. Ich finde, Männer sind leicht zu handhaben. Ich staune manchmal, wenn Frauen zusammenstehen und eine SMS-Nachricht von jemandem analysieren. Der hat vielleicht nur geschrieben, ich komme ein bisschen später, und nach 20 Gesprächen kommt daraus eine Geschichte, wo du denkst, hallo, der wollte nur sagen, dass er etwas später kommt. Da war keine Botschaft dahinter. Das war nicht, er mag dich nicht mehr. Und hör auf, das zu fühlen. Er kommt später. Versteht irgendjemand, was ich meine? Durch die Achterbahn der Emotionen. Und ich denke dann immer, das ist jetzt böse, chauvinistisch. Gott, ich danke dir, dass ich das nicht habe. Ich bin so einfach. Gebt mir ein Fußballspiel, ein paar Chips, ein bisschen Bier. Wenn wir uns streiten als Männer, einmal, das geht mal, und dann ist gut. Nicht 50 Wochen verletzt, ich muss nochmal drüber reden, ich schreibe nochmal eine Chat-Nachricht an meine Freundin, bitte bete für mich. Einmal und dann ist klar, fertig. Männer sind einfach. Aber ganz ehrlich, wenn die Welt nur aus Männern bestehen würde, das wäre sehr oberflächlich. Dann wäre die Welt viel zu einfach. Dann würden wir nur noch Fußball gucken. Und manche wichtigen Gespräche nicht führen, weil wir dann doch zu oberflächlich sind. Und dann sind wir total dankbar, dass sich das ergänzt. Jetzt wirst du sagen, warum karikierst du das so? Ganz einfach, weil ich will, dass wir drüber lachen. Und jetzt bringen wir Männer und Frauen, wir sind ja im 21. Jahrhundert, Gott sei Dank, zusammen in einem Team. Glaubst du, aus den Männern werden jetzt Frauen und aus den Frauen werden jetzt Männer? Nur weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, weil sie an die Bibel glauben und in neuen Zungen reden können. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. So einfach ist das. So, und Spannungen sind normal. Hast du Kinder? Okay. Hast du schon mal Kinder in der Pubertät gehabt? Ich habe gedacht, bis meine Kinder 12 waren, wir sind die besten Eltern, die jemals Gottes Erdboden betreten haben. Wir hatten alle christlichen Bücher darüber gelesen. Kamen wahrscheinlich alle aus der Nähe von Braunschweig. Alles gelesen, alles reingezogen, alle Prinzipien, alle Psychotricks, alle verbalen Pusher, alles da. Und bis 12 war alles großartig. Und da kam das Monster namens Pubertät. Und auf einmal waren alle Regeln komplett anders. Wenn du das nicht willst, darfst du keine Beziehung haben. Lass uns nicht so tun, als wenn Gemeinde etwas ist, wo es immer nur toll ist. Aber Loyalität hält uns zusammen. Christian könnte mich so dermaßen in die Pfanne hauen, wenn er das wollte. Und ich habe überhaupt keine Angst, dass er das tun wird, weil ich weiß, Christian ist nicht nur ein Kollege, er ist ein Freund und er ist ein zutiefst loyaler Mensch. Das gibt mir Sicherheit. Aber umgekehrt, er weiß auch, ich habe ein paar geheime Notizen über ihn, wenn ich das mal brauchen sollte. Spaß beiseite, er weiß auch, dass er sich zu 100% auf meine Loyalität verlassen kann. Weißt du, wenn du immer Angst haben musst, dass jemand im Team dabei ist, der irgendetwas mal benutzen wird zum richtigen Zeitpunkt für ihn, dann ist das Gift für ein Team. Und falls du so eine Haltung in dir trägst und du denkst, ja, aber das ist wichtig, ich vertraue nicht so leicht Leuten, dann möchte ich dir was sagen, behandle dein Problem seelsorgerlich, mach sowas niemals, das ist Gift, Gott wird das nicht segnen, das ist nicht Reich Gottes Kultur, das ist böse, die Wurzel ist aus der Hölle, nicht aus dem Himmel. Loyalität hält ein Team zusammen. Das ist mega wichtig. Und es ist so einfach, echtes Interesse. Wenn wir ein Dreamteam bauen wollen, dann können wir nicht nur im Beruf, in der Gemeinde Interesse aneinander haben, weil das, was wir tun, ist ganzheitlich. Vielleicht meine Midlife-Crisis, die ich, glaube ich, nicht habe, wird immer eine Rolle spielen in meiner Familie und in meinem Job. Ich bin ganzheitlich. Das heißt, deine Familienkrise wird immer eine Rolle spielen in der Gemeinde. Und wir dürfen diese Welten nicht voneinander trennen. Das eine tangiert das andere. Das eine beeinflusst das andere. Und deswegen brauchen wir ein echtes Interesse. Du kannst total unterschiedlich sein. Aber eins muss klar sein. In deinem engsten Team, wenn nachts das Telefon klingelt, musst du aufstehen. Weil du bist nicht nur interessiert an dem Produkt, das dieser Leiter hervorbringt, das dir nützt vielleicht, du bist interessiert an dem Menschen. Wenn du nicht an dem Menschen interessiert bist, dann ist es nicht Gottes Art von Leiterschaft. Gott ist nie nur an dem Output interessiert, den wir für sein Reich geben können. Gott ist in erster Linie an dir als Mensch interessiert. Gott liebt dich. Gott mag dich. Gott ist für dich gestorben. Gott möchte dir Gutes tun. Gott möchte deine Sünden vergeben. Das ist ihm so wichtig. Gott sagt ja nicht nur, ach, der Teddy, da könnte mal ein cooler Jugendpastor werden, dann erlöse ich ihn. So als Mittel zum Zweck, damit ich den in meiner Firma Gott und Co. einbauen kann. So denkt Gott nicht. Gott liebt ihn. Und Gott hat ihn erlöst. Und Gott hat alles gegeben, damit er zu Jesus gehört. Und hat Leute für ihn beten lassen und ihm Freunde geschenkt und Familie, wie auch immer. Und ihn umworben. Und der Heilige Geist hat so viel investiert. Jetzt hat er ihn. Und ja, jetzt wird Gott das Optimum aus seinem Leben rausholen. Aber nicht, um ihn zu benutzen. So, echtes Interesse heißt, weißt du, wie es deinen Kollegen geht? So oft, dass wenn man als Team zusammen ist und sich ein bisschen besser kennt, so oft sitze ich irgendwo und ich weiß, dass es einem meiner Teamkollegen schlecht geht. Woher weiß ich das? Das ist ganz einfach, das ist ganz simpel, das ist ein Gefühl, das ich da irgendwo habe. Und aus diesem Gefühl wird ein Gedanke. Und ganz oft höre ich da nicht zu, wenn dieser Gedanke kommt, weil ich bin so busy. Aber manchmal höre ich zu und ich merke, das ist bei Gott so, wenn Leute, die eng zusammenstehen, wenn die Herausforderungen haben, dann informiert Gott die anderen Leute aus dem Team durch den Heiligen Geist nicht da, sondern da. Und weißt du was? Wenn du das erlebst, hol dein Handy raus, schreib, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich bete für dich, what's up, buddy? Warum ist das so wichtig? Weil es geht nicht um das, was jemand tut, es geht um das, was jemand ist. Wir lieben Menschen. Und weißt du was? Wenn das da ist, dann kommst du durch fast jede Krise. Wir haben als Leiterschaftsteam, ich glaube, ich kann das so sagen, das schwierigste Jahr hinter uns, seitdem wir gemeinsam am Start sind. Auch ein richtig gutes Jahr, aber auch ein richtig schwieriges Jahr. Meine Güte, wie viele Nächte sind im letzten Jahr bei uns allen dabei draufgegangen? Aber aus meiner Sicht hat uns diese Krise noch enger zusammengeführt und uns nicht auseinandergeführt. Aber das hat das Potenzial, bis heute uns zu sprengen. Und das wird es aber nicht. Weil wir haben über die letzten Jahre gelernt, uns zu vertrauen. Hätten wir das in den letzten Jahren nicht gemacht, jetzt wäre der Moment, wo hier was dramatisch platzen könnte. Ich bin so dankbar für das, was Gott in den letzten Jahren zusammengebaut hat. Den anderen groß machen ist das Ziel eines jeden Teams. Das ist der Geist Christi. Dass man überlegt, wie die Beziehung in der Dreieinigkeit funktioniert. Also jetzt nicht zu tief. Ich bin kein mega exzellenter Theologe. Ich möchte nur einfach mal bekennen, ich glaube an die Trinität, aber ich habe sie nicht verstanden. Versteht irgendjemand, was ich meine? Ich bin rechtgläubig, orthodox rechtgläubig. I believe all that stuff. Aber ich habe keine Ahnung. Und ich finde die Erklärung auch nur, kann man so sehen, muss man aber nicht. So, okay, aber eins habe ich verstanden. Wie gehen die wohl miteinander um? Gott ist eins in drei, drei in eins. Verstehe ich nicht. Aber eins habe ich verstanden, wie sie miteinander umgehen. Jesus ist schon 30 Jahre auf dieser Erde. Er ist ein Zimmermann, ein No-Name. Noch kein Rabbi, noch kein Wundertäter, ist noch nicht für die Menschen gestorben. Alles, was er macht, ist, er lässt sich taufen. Und Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dem habe ich wohlgefallen. Jungs, auf ihn hört. Er hätte ja auch theologisch sagen können, hört auf mich, aber ich offenbare mich durch Christus. Er sagt, auf ihn hört. Was macht Jesus? Jesus verherrlicht überall den Vater. Also sag mal, wenn Jesus ein Scheinwerferlicht gehabt hätte, das gab es damals ja noch nicht, er hat immer einen Scheinwerfer auf den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich kann gar nichts tun ohne den Vater. Der Vater, der Vater. Und du merkst, der Heilige Geist erhöht Christus. Von dem Meinen wird er nehmen und reden. Und das ist eine Kultur. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater und der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Das ist eine Kultur. Wie abstrakt wäre das? Stell dir mal vor, nach dem Gottesdienst, Lobpreiszeit, eine Stimme kommt vom Himmel. Achtung, Achtung, der Chef möchte mit euch reden. Ja. Und Jesus sagt, ich habe hier ein ernsthaftes Problem. Ihr habt drei Lieder für mich gesungen und nur zwei für den Vater. Und der Vater ist hier total fertig und fühlt sich von euch nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt, nicht gelobt. Mensch, könnt ihr da noch nicht was machen? Könnt ihr noch mal ein Lied singen? Dann ist wenigstens 3-3. Warum sage ich das? Wir lachen darüber oder weil es so abstrakt ist. Weil wir intuitiv wissen, das gibt es im Himmel nicht. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Das ist die Kultur. Das ist die Kultur des Himmels. Und wenn du diese Kultur übertragen willst auf dein Team, dann heißt das, wer zu viel über sich redet, hat die Kultur des Himmels nicht verstanden. Die Kultur des Himmels ist, du verherrlichen in Anführungsstrichen den anderen. Du machst den anderen groß. Du bist wie Christus gesinnt. Aber stell dir mal vor, wenn das die Kultur in einer gesamten Gemeinde wäre, wie viel Egoismus würde zerbrechen? Wie viel ich, mir, meiner, mir, mich würde kaputt gehen, wenn wir das verstehen würden? Und weißt du, was das Verrückte ist? Je mehr du andere groß machst, desto besser fühlst du dich. Je mehr du über dich selber redest und dich selber groß machst, desto schlechter fühlst du dich. Weil wir sind nicht dafür geschaffen, uns selber groß zu machen. Wir sind dafür geschaffen, Gott zu verehren und den Nächsten zu lieben und ihn groß zu machen. Und deswegen fühlst du dich so gut, wenn du das tust, und du fühlst dich so schlecht, wenn du es nicht tust, weil du bist out of order, out of function. Und jetzt komme ich. Ich komme nicht durch, aber ich bin sicher, dass Christian das nachher großartig zubinden wird, nochmal von einer ganz anderen Seite. Das ist jetzt ein bisschen Deep Stuff. Ich habe gestern schon mal geprobt, die Schattenmission des anderen zu kennen. Okay, was ist die Idee? Die Idee bei dem Schatten ist, die Sonne scheint, ist egal, wo ich hingehe, ich habe meinen Schatten dabei. Und das Bild ist, dass du deinen Schatten kennst. Was meine ich jetzt mit einem Schatten? Pete Scazzaro hat das mal so ausgedrückt. Hier ist ein Pilot, er weiß, wo er hin will. Er ist unterwegs mit seinem Flugzeug. Er ist ausgebildet, er ist trainiert. Und er fliegt seinen Flieger souverän und gelassen. Und auf einmal ist hinten ein Terrorist. Hat eine Waffe dabei, bedroht alle Leute, kommt ins Cockpit und übernimmt den Flieger. Der Flieger wird sozusagen gekapert. Und er vergleicht das mit einer Schattenmission. Das meint ungefähr so, wir wissen, wo wir lang wollen, wir wissen, was passiert, aber es kann Momente im Leben geben, da kommt etwas von ganz hinten, aus der tiefsten Tiefe unseres Herzens und manipuliert uns und kapert unseren Steuerknüppel und fliegt uns auf einmal irgendwo hin, wo wir gar nicht hin wollten, das war gar nicht der Plan. Ich will das nochmal erläutern mit einem Beispiel aus meinem Leben. Als ich 3 Jahre war, da ist mein Vater gestorben. Das, kannst du dir vorstellen, hat eine tiefe Lebenswunde in mir hinterlassen. Knappe 2 Jahre später ist mein bester Freund, und wir waren auch verwandt, wir sind miteinander aufgewachsen, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und aufgrund dieser ganzen Zusammenhänge musste meine Mom quasi aus der Großfamilie ausziehen. Und ich habe all die Kids verloren, die mit mir verwandt waren und mit denen ich die ersten Jahre meines Lebens aufgewachsen war. Jetzt war ich 6 Jahre alt und habe 3-mal ein Trauma erlebt. Papa weg, Freund, Verwandter weg, Familie weg. Nicht im Kopf. Warum hast du dein Handy nicht ausgemacht? Nicht im Kopf war das ein Problem. Ich wusste gar nicht, dass es ein Problem ist. Und ganz tief in meinem Lebensschiff hat sich ein Terrorist eingenistet. Und der heißt so, Angst vor Verlassenwerden. Nicht da. Irgendwo da. Angst vor Verlassenwerden. Angst vor Verlassenwerden. Das Problem war, ich wusste gar nicht, dass dieser Passagier bei mir im Flieger ist. Aber ich bin dann ja schon mit 18 in den hauptamtlichen Dienst. Ich habe mit 21 eine kleine Gemeinde übernommen. Und ich habe immer wieder festgestellt, es gab ein paar Knöpfe in meinem Leben. Wenn Leute aus der Gemeinde die gedrückt haben, dann habe ich das gemacht, was die wollten, obwohl ich das gar nicht wollte. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich das gemacht? Einer dieser Knöpfe ist der, ich weiß nicht, ob ich noch in dieser Gemeinde bleiben will. Wenn das so weitergeht, glaube ich, wenn ich hier nicht zum Zuge komme, dann glaube ich, muss ich die Gemeinde verlassen. A, ist das sowieso manipulativ, aber B, wäre das gar kein Problem gewesen, wenn es nicht diese Knöpfe bei mir gegeben hätte. Da kommt dieser Knopf, nicht im Kopf, und das Gefühl kommt hoch, verlassen werden. Er verlässt meine Gemeinde. Meine Gemeinde könnte zusammenbrechen. Und in dem Moment kapert dieser Terrorist meine Handlungen und ich tue Dinge, die ich gar nicht tun will. Und ich frage mich, was war das? Der Konflikt mit meiner Frau. Vom Kopf her zu lösen, vom Gefühl her werde ich verlassen. Die Pubertät meiner Kinder. Nun, alle Eltern sorgen sich um ihre Kinder, stimmt's? Das ist bis zu einem gewissen Maß normal. Lange wegbleiben am Samstag. Irgendwo sein, wo ich sie nicht sehen kann, wo ich sie nicht kontrollieren kann. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Nächte ich wachgelegen habe. Meine Frau ist da nicht so mit belastet. Die dreht sich um und Handy auf dem Nachttisch und erst wieder Ruhe, wenn sie da waren. Ich habe so oft, wenn meine Mama ein paar Minuten zu spät kam als Kind, bin ich draußen rumgetigert und ich wusste gar nicht warum. Ganz einfach diese Angst, vielleicht verlässt sie mich auch. Ich hoffe, ich bin für die jetzige Pubertät von Janek gewappnet. Ich arbeite dran. Therapeutisch und Wort Gottes und all das Zeug. Und ich habe das nie gewusst, warum ich so reagiere in solchen Situationen. Sobald einer gedroht hat mit, ich könnte gehen, war mein Flugzeug gekapert. Ich hätte alles gemacht. Alles. Bitte verlass mich nicht. Sondern jetzt stelle ich fest, das waren dann keine theologischen Diskussionen. Es sind innere Sachen. Aber die werden zu theologischen Diskussionen, die werden zu Streitfragen, weil dieses Gefühl kannst du nicht benennen und das sucht sich dann irgendein Argument. zu laut, zu leise, ich komme nicht zum Zug, ich möchte das, ich möchte jenes, Leiter sind mir zu stark, die anderen sind mir zu schwach, das ist mir zu laut, das ist mir zu bunt, das ist mir zu wild. Du fragst, ist das das Problem? Nee, das ist meistens nur die Spitze von dem Eisberg. Das Problem ist ein ganz anderes. Ich werde nicht gesehen, mich hört keiner. Und das Problem ist viel tiefer und wir hauen uns die Köpfe ein, aber du wirst das Problem niemals lösen, wenn es nicht an die Wurzel geht. Und jetzt hier kommt meine Erfahrung als jemand, der jetzt seit 25 Jahren Pastor ist, in vielen Leitungsgremien war, in unserem Bund mit Verantwortung trägt und so weiter und so fort, viele Konflikte hinter sich hat und so weiter und so fort. Ich behaupte, dass 80% unserer Konflikte ungelöste innere Probleme sind. 80%. Und wir können diese Sachen nicht bekämpfen, nur mit, ich habe Recht. Nee, ich habe Recht. Gott hat zu mir gesprochen, also da sind wir Charismatiker noch besser. Ich hatte ein Bild. Vor mir standen Leute, haben prophezeit, dass Gott mich aus Wuppertal weghaben will. Auf jeden Fall, das war ganz simpel. Andere hatten Wort vom Herrn, dass ich beim Predigen keine Kappe aufhaben darf, dass das Gott nun wirklich stören würde und vielleicht die Endzeit, Matthäus 24, anbricht. Leute benutzen so viel Müll, um ihre seelischen Defizite zu kompensieren. Ich verstehe manche Nicht-Charismatiker, die sagen, lass mich in Ruhe mit den Charismatikern. Aber ich glaube, das Echte ist noch viel besser als die Fälschung. So, von daher, ich bin da nicht abgelöscht, ich möchte mehr. So, und wenn du jetzt ein Dreamteam baust, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Die ganz großen Ergebnisse kommen nur, wenn wir über Jahre zusammen sind. Nicht Short-Term. Nicht Short-Term. Die großen Sachen kommen, wenn ein eingespieltes Team, das sich blind aufeinander verlassen kann, das die Stärken und Schwächen des anderen kennt und nicht ausnutzt und nicht benutzt, du erntest nach Jahren Dinge, die du mühsam in den Jahren zuvor gesät hast. Long term bringt am meisten Frucht. Ist nicht immer dran. Ich verstehe individuelle Führung. Manchmal läuft es auch dumm und die Familie und überhaupt und das geht nicht. Aber insgesamt, die fetten Jahre kommen nach Jahr Nummer 7 oder sowas. So, und in der Zeit lerne die Schattenmission deines Teams kennen. Was meine ich damit? Wenn es uns gelingt, eine Atmosphäre von Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit zu haben, dass jemand meine Schattenmission kennen kann, ohne dass er es benutzt gegen mich, sondern mich supportet, dass ich den Terroristen kapern kann, dass der Sky Marshal kommt, dass er ihn rausschmeißt oder ihn zumindest anbindet oder eine Alarmglocke nutzt, wenn er kommt, dann können wir den Krieg gewinnen. Dann können wir den Krieg gewinnen. Wenn nicht, besteht dauernd die Gefahr, der Terrorist kommt, kapert meine Emotionen, keiner traut sich mir, das zu sagen, was gerade passiert. Oder ist genervt und sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich breche aus. Aber das Ding ist, jeder von uns hat so eine Schattenmission. Warum erzähle ich von meiner? Weil ich dich motivieren will, deine auch zu erzählen. Erzähle ich das jedem in der Gemeinde? Nein. Bin ich Dr. Psycho? Nein. Ich drücke das auch nicht meinen Feinden in die Hand. Aber die engsten Top-Leiter, die sollten das wissen, weil dadurch können wir uns gegenseitig beschützen und bewahren, weil die anderen sehen, wenn der Terrorist am Steuer ist. Ich selber nicht. Ich fühle nur, irgendwas Komisches läuft hier und die anderen müssen da reinspringen. Warum spreche ich so lange darüber? Weil ich glaube, dass das eines der Hauptfaktoren ist, dass es Dreamteams auseinanderhaut, dass es Pastorenbeziehungen auseinanderhaut, dass es Familien auseinanderhaut und manchmal sogar Ehen auseinanderhaut. Und bis vor 3 Jahren hätte ich da nur einen Witz drüber gemacht. So, und ich möchte euch ermutigen, baut Beziehungen so miteinander, dass ihr diese Sachen miteinander teilen könnt. Weil dann wird es euch noch stärker machen. Weil wenn die Krise kommt, und sie kommt, du kannst ganz sicher sein, Konflikte kommen, Krisen kommen, Druck kommt von außen. Es ist wie bei Mama und Papa. Mama sagt, nein, keine Süßigkeiten. Papa sitzt im Büro, ist busy, Kind geht zu Papa. Papa, kann ich noch ein bisschen? Ja. Und schon hat das Kind ganz clever das Nein von Mama nicht akzeptiert, hat Papa gegen Mama ausgespielt und am Ende haben Mama und Papa ein Problem und der Kleine isst sein Maß. Kennst du das in der Gemeinde? Der Kleine will was, geht zu einem Leiter, der sagt, nee, das ist jetzt nicht unser Fokus. Der andere denkt gerade nicht drüber nach, sagt, ja, von mir aus, mach mal. Und dann haben die beiden Leiter ein Problem miteinander und er hat seinen Willen bekommen. Das meine ich mit Loyalität. Wenn meine Frau sagt, nein, habe ich mir angewöhnt, selbst wenn ich ja sagen würde, ich sage aus Prinzip nein. Weil die Loyalität ist in dem Fall wichtiger als das Recht haben. Dann können wir darüber reden. Warum hast du Nein gesagt? Hey, denk doch mal drüber nach. Aber wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen. Nein, die Gemeinde spielt nicht die Leiter gegeneinander auf. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen. Deswegen haben wir uns angewöhnt, wenn wir wichtige Veränderungen, wir haben zum Beispiel keine Vereinsmitgliedschaft mehr. Und jetzt machen wir einen Shift mit Multisite Church. 3 Standorte. Und das ist für uns auch tricky. 2 Gottesdienste gleichzeitig und wahrscheinlich 2 große Gottesdienste. Selbst wenn du willst, kannst du nicht mehr alle Gottesdienste unserer Gemeinde besuchen. Das nimmt Menschen wiederum Macht. Manche finden das doof, manche finden das gut. Und was wir fast grundsätzlich machen, ist, von unseren 4 leitenden Pastoren, wenn wir solche Changes haben, ich mache einen Part, Christian macht einen Part, Bob macht einen Part, Petra macht einen Part. Und warum machen wir das? Gibt es Leute unter uns, die besser präsentieren können? Ja. Aber es geht hier nicht nur um Präsentationskunst. Es geht darum, dass die Leute sehen, die sind eins. Die können wir nicht gegeneinander ausspielen. Die gehen gemeinsam nach vorne. Und das ist das, was einer Sache Substanz und Kraft gibt. Das kostet viel Arbeit, aber es lohnt sich und es ist großartig. Und ich kann von mir aus sagen, das ist das beste Team, in dem ich jemals gearbeitet habe. Die 4 Fragen, die ich aufgeschrieben habe, hat sich Pastor Tim abfotografiert. Die kommen nachher an den Start. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet eine richtig gute Zeit haben. Danke fürs Zuhören, danke für euer Vertrauen. Alles Gute, Gott segne euch, danke für eure Einladung.